Wie alt ist eigentlich deine Matratze? Liegt dein Kopf auf dem passenden Kissen? Ist deine Bettdecke für dich geeignet? Die zertifizierten Schlafexperten bei Alnatura helfen dir gern. Lass dich kostenlos beraten, persönlich oder per Online-Fragebogen auf alnatura.de. Spare dort auch 10% auf deinen Einkauf mit dem Code STRAND. Alnatura, natürlich mit 2L. Schlaf gut, träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so, wie es hätte sein können. Ich erwache in der Dämmerung. Im Halbdunkel geht von den weißgetünchten Wänden ein diffuses blaues Glimmen aus. Durch das geöffnete Fenster strömt die klare, kühle Bergluft des gerade beginnenden Tags. Obwohl es noch sehr früh ist, fühle ich mich wunderbar ausgeruht. Behaglich strecke ich die Glieder, bewege jeden einzelnen Zeh, bis mich eine warme Energie durchströmt. Der Raum ist sehr spartanisch eingerichtet. Bis auf meine Holzpritsche steht nur noch ein hölzerner Tisch im Zimmer. Eine nackte Glühbirne hängt von der Decke. Es ist wirklich ein ungewöhnlicher und besonderer Ort, an dem ich mich befinde. Ein altes Kloster, mitten in den albanischen Bergen. Warmes Wasser gibt es hier gar nicht und Strom nur in den Sommermonaten. Alles andere als ein Fünf-Sterne-Hotel also. Aber so merkwürdig es klingen mag, nach einer Woche in dieser bescheidenen Abgeschiedenheit würde ich meine Unterkunft jederzeit einem überlaufenen Luxushotel vorziehen. Ich schlage das schlichte weiße Leinenlaken zurück und gehe barfuß über die glatten Holzdielen zum Fenster. Es zeigt nach Osten, wo der Himmel über dem Butrintsee und den dahinterliegenden Hügeln bereits leicht zu glühen beginnt. Jeden Morgen präsentiert sich dieser Blick ein wenig anders. Heute verspricht der klare Farbverlauf von glutrot am Horizont über ein weiß leuchtendes Türkis bis hin zu Tintenblau in der Höhe, dass es wahrscheinlich wolkenlos und sonnig werden wird. Nachdem ich mich mit eiskaltem Wasser aus einer Schüssel gewaschen habe, kann der Tag beginnen. Auf den Stufen des hölzernen Galeriegangs vor den Schlaftrakten nehme ich mein Frühstück ein. Es ist so schlicht wie köstlich. Cremiger Schafsjoghurt mit Walnüssen und einem aromatischen, intensiv nach Blüten schmeckenden Berghonig. Genüsslich schlecke ich den Löffel ab, während um mich herum die Sandsteinmauern der Klostergebäude langsam Gestalt annehmen. Ich bin in einem Flügel des Dormitoriums, der ehemaligen Schlafräume, untergebracht, die sich in einem rechten Winkel gegenüberstehen. Des Weiteren befindet sich eine kleine, rekonstruierte, orthodoxe Kirche auf dem Gelände und ein großer Nutzgarten. Das Kloster ist schon länger nicht mehr in Benutzung und wird von einem einzelnen Mönch verwaltet, der das Gelände für die wenigen Besucher in Schuss hält. Mehr oder minder durch Zufall habe ich erfahren, dass man gegen ein bisschen Mithilfe eine Weile kostenfrei im Kloster wohnen darf. Und so bin ich schließlich zu meinem albanischen Abenteuerurlaub der etwas anderen Sorte gekommen. Nach dem Frühstück laufe ich über das trockene Gras, das in der Feuchtigkeit des morgendlichen Taus einen herben und würzigen Duft ausströmt. Jeden Vormittag gehe ich meinem Gastgeber, der sich mir als Daniel vorgestellt hat, mit kleinen Arbeiten zur Hand. Heute werden wir im Garten arbeiten. Er ist von einer niedrigen Mauer aus groben Feldsteinen umgeben und blickt nach Westen auf das strahlend blaue Ionische Meer, das jetzt in frühem Morgenlicht silbern glitzert. In der Ferne kann man die dunklen Umrisse der griechischen Insel Korfu erblicken. Die Mönche vor Hunderten von Jahren haben sich wahrlich einen herrlichen Ort für ihr Kloster ausgesucht. Man scheint hier über allen irdischen Dingen zu schweben, mit einem fantastischen Blick über den riesigen Butrintsee auf der einen Seite und auf der anderen Seite über das tiefblaue Meer, durch das den antiken Sagen nach schon viele der homerischen Helden segelten. Als ich den Garten betrete, nickt mir mein Gastgeber kurz zu. Unsere Kommunikation beschränkt sich auf Gesten. Trotzdem empfinde ich ihm gegenüber eine tiefe Sympathie. Das, was er mit Worten nicht ausdrücken kann, vermittelt sich über seinen offenen, freundlichen Gesichtsausdruck. Prachtvolle, rosa blühende Oleanderbüsche säumen die Gartenmauer. Doch hauptsächlich werden hier Heilpflanzen angebaut. Kräuter wie Thymian, Rosmarin, Oregano, Eisenkraut, Schwarznessel, aber auch zahlreiche Büsche rosa blühender Zistrosen, aus denen schon die Römer einen Tee herstellten, der hervorragend gegen Erkältungen und Grippe hilft. Heute geht es jedoch an die Lavendelernte. Einige der Blüten sind schon aufgegangen. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um sie zu schneiden. Es sollte am frühen Morgen passieren, wenn der Morgentau bereits verdunstet ist, aber noch bevor die Sonne erbarmungslos vom Himmel brennt und so die wertvollen ätherischen Öle entweichen. Daniel zeigt mir, wie ich die Stängel kurz oberhalb der Verholzungen mit einem scharfen Messer schneide und zu kleinen Sträußen binde. 5 lange Reihen sind im Garten gepflanzt, und wir machen uns an die Arbeit. Ich genieße die Stille dieser meditativen Tätigkeit und gehe ganz in dem Takt meiner Handgriffe auf. Ich lasse die zartvioletten Blüten durch meine Finger gleiten, sodass sie diesen trockenen, herben und doch süßen Duft absondern, der so unglaublich beruhigend wirkt. Er hüllt mich völlig ein und mischt sich mit dem erdigen Geruch des Bodens und dem harzigen Duft des Rosmarins, der dann und wann vom Sommerwind herübergetragen wird. Ich merke gar nicht, wie die Stunden vergehen. Erst als Daniel mir ein Zeichen gibt, bemerke ich, dass die Sonne schon hoch am Himmel steht und mir der Schweiß von der Stirn läuft. Höchstwahrscheinlich habe ich mir auch den Nacken verbrannt. Gerade einmal eine Reihe habe ich geschafft. Wir hängen die Sträußchen an einem warmen, aber schattigen Ort unter der Balustrade der Galeriegänge zum Trocknen auf. Dann gönnen wir uns einen Imbiss im Schatten der kleinen, verwitterten Kirche mit ihren windschiefen, krummen Dachziegeln. In der flirrenden Mittagshitze scheint die Welt stillzustehen. Diese typische mediterrane Sommerluft steigt mir in die Nase. Aufgeheizte Steine, trockenes Gras und Kräuterdüfte. Ich tauche ein Stück Fladenbrot in die kalte Gurkensuppe, die mit Knoblauch, Dill und Olivenöl zubereitet wird. Dazu gibt es kleine Schälchen mit Oliven und Schafskäse. Ich lehne mich genüsslich zurück und lasse den Blick über den Garten schweifen, der einen bunten Farbfleck darstellt, im Gegensatz zu der kargen und schroffen Landschaft, die sich außerhalb der Klostermauern erstreckt. Nur einzelne kleine Büsche und Sträucher bahnen sich ihren Weg zwischen dem trockenen Gras. Aber dahinter, in der Ferne, leuchtet silbrig blau das Wasser. Daniel beendet die Mahlzeit mit einem traditionellen Sotio Stofti, was so viel heißt wie »Möge Gott es vermehren«. Ich mache mich bereit für den Abstieg, denn ich möchte den Nachmittag am Meer verbringen. Die Sonne brennt mit großer Kraft vom Himmel. Nur winzige Schönwetterwölkchen sind zu sehen. Aber die Aussicht auf den herrlichen Sandstrand und das erfrischende Nass treibt mich an. Der ausgetretene Eselspfad schlängelt sich durch karge Hochweiden, auf denen Ziegen grasen, durch malerische Olivenhaine und durch verwunschene Bergdörfer mit kleinen verwitterten orthodoxen Kirchen, windschiefen Steinhäusern und Gärten mit blühendem Oleander. Und alles mit dem Blick aufs weite Meer. Die Gegend ist noch so gut wie gar nicht touristisch erschlossen. Der einzige Mensch, dem ich auf dem ganzen Weg begegne, ist ein Schäfer, der mich freundlich grüßt, während er seine kläffenden Hunde in Schach hält. Immer wieder stoße ich auf runde Betonbunker, die wie seltsame Pilze aus der steinigen Landschaft ragen. Mittlerweile sind sie ziemlich verfallen und mit duftenden Büschen bewachsen. Rund 200.000 solcher Bunker soll es schätzungsweise im Land geben. Während der sozialistischen Ära in den 70er und 80er Jahren wurden sie unter dem Diktator Hoxha gebaut, um die albanischen Bürger vor einem Angriff des feindlichen Auslands zu schützen. Heute sind es nunmehr bizarre Überbleibsel, Fremdkörper in der idyllischen mediterranen Landschaft. Mittlerweile rinnt mir der Schweiß in Bächen den Rücken herab. Ich konzentriere mich ganz auf den Rhythmus meiner Schritte, auf das Knirschen der kleinen Steinchen unter meinen Schuhen und den Geruch der salzigen Meeresbrise, der immer deutlicher wird. Und endlich bin ich da. Vor mir liegt eine geschützte malerische Bucht, die rechts und links von schroffen grauen Felsen begrenzt ist. Der Sand ist so weiß und fein, das Wasser so kristallklar und von solch einem leuchtenden Türkis, dass man sich fast in der Karibik wähnt. Die einzigen anderen Menschen am Strand, ein älteres Pärchen, liegen Seite an Seite auf einer Decke und lesen. Doch mich hält im Moment nichts an Land. Schnell ziehe ich meine Badehose an und gehe über den samtigen, weichen Sand, der sanft unter meinen Füßen nachgibt, zum Wasser. Es gibt kaum Wellengang. Das Wasser schwappt nur leicht gegen meine Knöchel. Ich bleibe einen Moment still stehen, genieße den Blick über das Meer und den Farbverlauf vom sandfarbenen Hellblau in Strandnähe bis zum strahlenden Ultramarin dort, wo das Wasser tiefer ist. Ich atme tief ein. Es riecht nach Sommer. Nach einem Sommer, der nichts von einem erwartet, außer dass man es sich gut gehen lässt. Dann stürze ich mich kopfüber in die Fluten und mache ein paar kräftige Schwimmzüge. Ich genieße, wie das Wasser sanft zwischen meinen Fingern hindurchgleitet. Es kommt mir so vor, als könnte ich mühelos bis zu der kleinen, bewaldeten Insel schwimmen, die wenige hundert Meter vor der Küste liegt, aber vielleicht sollte ich mein Glück nicht allzu sehr herausfordern. Ich drehe mich auf den Rücken, lasse mich vom Wasser tragen und blicke hinauf in den klaren Sommerhimmel. Sachte wiegen mich die Wellen auf und ab. Zurück auf meinem Handtuch lasse ich mich von der Sonne trocknen. Eine wundervolle Wärme erfüllt mich, vom Kopf bis zu den Zehenspitzen. Ich beobachte, wie der alte Mann seiner Frau sorgsam den Sonnenschirm zurechtrückt, so dass sie bequem im Schatten lesen kann, und für einen kurzen Augenblick überfällt mich eine Welle des Neids angesichts dieser liebevollen und besorgten Geste. Die beiden sehen sich an, als würden sie sich und ihre Gedanken in- und auswendig kennen, und als bräuchten sie keine großen Worte, um zu merken, was der andere gerade braucht. Das macht mich froh, aber gleichzeitig auch nachdenklich. Es wäre schön, jemanden zu haben, mit dem ich diesen Moment und diesen wundervollen Ort teilen könnte. Jemanden, der mich auf meinen Reisen begleitet und der darauf achtet, dass ich mir keinen Sonnenbrand hole. Ich ziehe mein Handtuch etwas weiter in den Schatten eines Bananenstrauchs und lege mich auf den Bauch. Nach dem Schwimmen merke ich, wie mein Körper angenehm schwer wird, wie er eine flache Mulde in den Sand formt. Ich schließe die Augen und lausche auf das Knistern der Blätter im Wind, auf das ferne Plätschern der Wellen und die leise Unterhaltung des älteren Paares. So döse ich vor mich hin, bis mich mein knurrender Magen zum Aufstehen bewegt. Das ältere Pärchen ist verschwunden und die Sonne steht tief über dem Meer. Zum Glück gibt es in der Nähe ein kleines Restaurant und es hat noch geöffnet. Ich setze mich an einen Tisch auf die Terrasse, die von zahlreichen Bäumen gesäumt ist. Palmensträucher, Bananenpflanzen, Oliven und Feigenbäume. Durch die Blätter funkelt das rotgoldene Abendlicht und zaubert tanzende Lichtflecken auf die blau-weiß karierte Tischdecke. Ich bestelle zur Vorspeise sogenannte Dolma, gefüllte Weinblätter, und lasse mir danach ein Pita schmecken, hauchdünne Blätterteigschichten gefüllt mit Spinat und Schafskäse. Dazu genehmige ich mir ein Glas albanischen Rotwein, der es durchaus mit einem italienischen aufnehmen kann. Gesättigt und zufrieden lasse ich mich schließlich zurücksinken und bewege leicht die Zehen, zwischen denen immer noch ein bisschen Sand herunterrieselt. Ich könnte auf der Stelle einschlafen. Aber ich muss noch meinen Berg hinaufkraxeln. Ich nehme diesmal die befestigte Straße, in der Hoffnung, einen der seltenen Busse zu erwischen, und tatsächlich habe ich Glück. Er fährt zwar nicht ganz bis zum Kloster, aber mit Händen und Füßen kann ich den Fahrer davon überzeugen, mich an einer Abzweigung herauszulassen, von der es nur noch etwa 500 Meter zu Fuß sind. Im letzten Licht des Tages steige ich den Hügel hinauf. Über dem Meer und den Bergen glüht der Himmel. Es ist nichts zu hören, bis auf das Zirpen der Grillen, das Knirschen der Steinchen unter meinen Schuhen und meine gleichmäßigen Atemzüge. Hier und jetzt, auf meinem Berg, hoch über dem Ionischen Meer, macht mir meine Einsamkeit nichts aus. Im Gegenteil. Ich genieße es, allein zu sein, mit mir und meinen Gedanken. Doch als ich im Bett in meiner Kammer liege, denke ich, dass es, so schön die Momente des Alleinseins sind, ja nicht immer so bleiben muss. Es gibt noch so viel zu entdecken, so viele Orte zu besichtigen, aber auch so viele Menschen, die mir noch begegnen werden. Und wer weiß, vielleicht ist ja einer darunter, der einen Teil des Wegs mit mir gehen möchte. Mit diesem schönen Gedanken sinke ich in den Schlaf.